Ich lese jetzt den Text zur Predigt, der stammt heute aus Matthäus 22, die Verse 36 bis 40. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin die Dorli, einige von euch kennen mich, manche vielleicht auch noch nicht so gut. Ich will mich kurz vorstellen. Ich bin, seit es das Projekt Kirche gibt, mit dabei, war von Anfang an mit dabei und war auch mal 2 Jahre als Gemeindereferentin angestellt bis letztes Jahr. Und dann bin ich doch meiner Leidenschaft gefolgt und habe mich selbstständig gemacht und arbeite jetzt als freie Seelsorgerin und als Einzelfallhelferin in einem ambulanten Kinderhospizdienst hier in Berlin und begleite Familien mit kranken Kindern. Und ja, ich freue mich, dass ich mal wieder angefragt wurde zu predigen, und jetzt stehe ich hier. Und bevor es losgeht, bete ich noch kurz vor der Predigt. Vater im Himmel, danke für diesen wunderschönen Sommermorgen. Danke für dein Wort. Schenk du uns doch einen neuen Blick darauf. Begegne du uns, ermutige du uns durch die Predigt und fordere du uns auch heraus, wo es vielleicht gerade gut ist. Amen. Ja, ich mache weiter mit unserer Predigtserie, die vor 2 Wochen angefangen hat, nachdem wir aus der Sommerpause zurückgekehrt sind. Und zwar eine Predigtserie über Verantwortung. Und die Idee dieser Predigtserie ist, dass wir alle einen Einflussbereich haben, in den Gott uns hineingestellt hat und innerhalb dessen er uns auch berufen hat, Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt, auf der einen Seite, wir stoßen da vielleicht auch an Grenzen, und auf der anderen Seite, wir haben auch Möglichkeiten, die wir entfalten können. Und letzte Woche hat Joe über Kultur und kulturelle Verantwortung gepredigt, und heute geht es um das große Thema Beziehungen. Und das ist natürlich ein Einflussbereich, in den wir alle gestellt sind, ob wir das nun wollen oder nicht. Wir uns umgeben Beziehungen, wir sind eingebettet in ein Beziehungsgeflecht, wir haben Familie, wir haben Arbeitskollegen, Freunde, Partner, Partnerin. Und das ist auch gut für unsere Gesundheit. Wir sind sogar auf Gemeinschaft angewiesen. Das haben jetzt Forscher von der University of Queensland herausgefunden, die einmal erwachsene Männer und Frauen gebeten haben, einzuschätzen, was wohl am meisten unserer Gesundheit dient. Und die haben dazu 11 Gesundheitseinflüsse, sollten die in eine Reihenfolge bringen. Also aktiv sein, nicht rauchen, Grippeschutzimpfung, frische Luft. Und haben dann das so eingeordnet, und die Top 3 waren: erstens nicht rauchen, zweitens körperlich aktiv sein, drittens nicht übergewichtig sein. Und das Spannende war dann, was wurde dann verglichen mit einer größeren Metastudie, dass diese Einschätzung falsch ist, dass sie daneben lagen. Diese andere Studie hat dann eben ermittelt, dass Unterstützung durch andere und eingebunden sein in die Gemeinschaft am meisten zu unserer Gesundheit beiträgt. Am meisten trägt das zu unserer Gesundheit bei, und dann erst kommt an 3. Stelle nicht rauchen, an 4. Stelle aufhören zu rauchen, das fand ich auch ganz interessant, und an 5. Stelle dann wenig Alkohol, und dann folgen noch ein paar andere Sachen bis Platz 11. Das heißt aber, dass dieses körperliche Aktivsein, was wir oft so annehmen, das trägt zu unserer Gesundheit bei, ist sehr nach hinten gerutscht, und der Sozialaspekt ist der, der vorne steht. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, okay, also es ist gesund und mich umgeben Beziehungen, wie kann ich jetzt diese Beziehungen gestalten? Und wie kann ich vielleicht Verantwortung übernehmen, oder wer übernimmt überhaupt für wen die Verantwortung? Und da hilft uns die Bibelstelle weiter, da steht drin, ich nehme jetzt die Luther-Übersetzung: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich kann mir vorstellen, bei einigen von euch geht da jetzt schon mal der Rollladen runter. Ihr denkt, ah ja, okay, das ist nichts Neues, das wird überall gepredigt, das ist ein abgedroschenes Wort. Und trotzdem, glaube ich, beinhaltet das Wort noch einen zweiten Aspekt, der vielleicht öfters übersehen wird und der uns vielleicht nochmal hilft, neu über diesen Verantwortungsbereich nachzudenken. Also einmal sagt der Gott, ruft uns Gott hier auf zu lieben, also er rechnet uns diese Fähigkeit auch zu, das heißt, wir alle haben diese Veranlagung, wir sind Wesen, die das können. Das ist sozusagen mal das erste Wie. Dann wäre es aber jetzt eine ziemlich kurze Predigt, hier schon wieder aufzuhören. Und ich glaube, es steckt noch ein zweites Wie in der Aussage drin, nämlich die Frage, in welchem Maß soll ich denn den anderen lieben? Wie soll ich dem anderen denn begegnen? Und da antwortet der Bibeltext ganz klar, nämlich wie dich selbst. Du sollst den anderen lieben, wie du dich selbst liebst. Und das, glaube ich, macht nochmal eine neue Spannung oder eine neue Dynamik auf, denn mir drängt sich dann die Frage auf, ja, wie sehr liebe ich mich denn eigentlich? Wie sehr gebe ich auf mich Acht? Wie sehr schätze ich mich selber? Denn das hat ja auch Konsequenzen auf mein Umfeld. Und ich habe den Eindruck, dass so beide Pole einfach so eine Rolle spielen. Also es geht nie nur um die anderen und es geht auch nie nur um mich, wenn es um Beziehungen geht. Sondern beides muss irgendwie in einer Art Balance sein. Und ich habe auch meine Predigt so gegliedert, dass ich mir zuerst den hinteren Teil der Aussage anschaue, nämlich auf mich selbst zu achten, mich selbst zu lieben und dann den ersten Teilsatz der Aussage als zweiten Punkt mir ansehe und schaue, was hat das jetzt für Auswirkungen auf mein Umfeld? Und das ist sehr theoretisch und im dritten kurzen Teil gibt es dann noch so ein paar praktische Schritte. Also zum ersten Punkt, Verantwortung für mich selbst. Ich würde mal behaupten oder meine Beobachtung ist, dass besonders in christlichen Kreisen und Kontexten Selbstliebe eher ungeachtet gelassen wird. Es geht meines Erachtens mehr darum, dem anderen zu dienen, Dienst am Nächsten zu machen. Ich habe auch das Gefühl, dass Selbstliebe als solches gar nicht so ganz verstanden oder eben missverstanden wird und demzufolge auch nicht bewusst praktiziert wird. Was heißt das? Und ich bin mir auch der Tragweite des Themas bewusst und auch alles mit allem, was dazugehört, auch der Schmerze und des Tiefgangs. Und trotzdem will ich so ein paar Punkte mal anreißen. Ich glaube, es steckt sehr viel da drin, Selbstannahme und Selbstfürsorge. Für sich zu sorgen, sich um sich zu kümmern. So wie ich vielleicht auch einem guten Freund, einer guten Freundin begegne und ihr zuhöre. Genauso kann ich mir auch begegnen. Das kann vielleicht so ein Ansatz sein. Wenn jetzt eine Freundin zu mir kommt und sagt, hey, mir geht's so und so, wie würde ich dann darauf reagieren? Ich kann auch zu mir selber gehen und sagen, heute fühle ich mich so und so geschlafen, was würde ich jetzt tun? Was würde ich jetzt machen? Das kann vielleicht schon mal so ein ganz einfacher Ansatz sein. Und das geht los mit der Frage, wie geht es mir? Wie geht's mir eigentlich, das einfach mal nachzuspüren und dann anzuschließen, was brauche ich jetzt? Und das setzt voraus, dass man sich auch selber ein bisschen kennengelernt hat, dass ich mich fragen kann, was würde mir jetzt Genuss bereiten? Was entspannt mich? Wo tanke ich neue Kraft auf? Und ich finde es auch schwierig tatsächlich, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Ich habe damit selber Mühe. Ich weiß das selber ganz oft eigentlich auch nicht. Und ein Beispiel ist mir eingefallen, wo ich gemerkt habe über die Jahre tatsächlich, dass ich was an mir beobachtet habe. Und zwar, ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich habe auch sehr gerne Menschen um mich herum. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich dann auf einer Party oder bei irgendwelchen Events dann nach ein paar Stunden anfange, so langsam auf die Uhr zu schauen und merkt dann, ich werde irgendwie müde und jetzt gehen die Ersten, ja, wann gehen denn die anderen? Ist das jetzt bald vorbei hier? Und merk einfach, ich finde das toll, mit Menschen zusammen zu sein, aber nur für eine begrenzte Zeit. So, mein Akku ist dann einfach runter und ich habe das Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen und wieder aufzutanken, mich zurückzuziehen. Ich liebe die Einsamkeit und einfach mit mir zu sein und ein Buch zu lesen und ich kann da wieder regenerieren. Das heißt, ich habe das Bedürfnis, einfach zu gehen. Und ich glaube, das ist wirklich einfach so ein Prozess und ein Weg, das herauszufinden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, die Bedürfnisse zu erforschen und zu erfüllen. Einfach mal auszuprobieren, sich bewusst auch neuen Reizen auszusetzen. Sich selbst zu erlauben, neugierig in jede Richtung zu schauen, einfach zu gucken, passt das zu mir? Womit fühle ich mich wohl? Das ist vielleicht so der erste Punkt. Um mich selber besser kennenzulernen und um dann für mich zu sorgen, das bedeutet auch, mit mir selbst ehrlich zu sein. Und das ist nicht nur angenehm, denn ich gehe auf den Grund meiner Motive. Warum tue ich die Dinge, wie ich sie tue? Forsche ich gerne nach neuen Wegen, einfach weil es mir Spaß macht oder weil ich mich dazu zwinge, weil es vielleicht alle machen. Mit mir ehrlich zu sein, das heißt auch aufzuhören, mein Licht unter den Scheffel zu stellen und irgendwie zu tun, als könnte ich nichts. Aufzuhören, einfach zu sagen, ja, oder sich einfach einzugestehen, wie einzigartig ich eigentlich bin, wie schön, wie kostbar und wie gut ich bin. In unseren Bewerbungen wird das sogar verlangt, dass wir das aufschreiben und dass wir diese Seite von uns auch erzählen und preisgeben. Es bedeutet, ein ausgewogenes Bild von sich zu haben. Und es heißt drittens für mich auch, aufhören, gegen sich zu arbeiten. Aufhören, gegen mich anzukämpfen und den Erwartungen von außen und den Erwartungen von mir selbst stets entsprechen zu wollen. Mir selbst hart und verkrampft durchs Leben zu laufen. Und jetzt verweise ich mal kurz auf den Text zum Nachdenken, den ihr abgedruckt findet, auch in eurem Programmheft. Aufzuhören mit dem verkrampften Gutmenschentum. Aufzuhören mit unserem Perfektionsdrang, mit der Strenge gegenüber unseren Kindern, in einer angespannten Beziehung zu Gott. Und diese Schmalspurversion unseres Lebens auch noch zu verteidigen nach dem Motto, das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Der Weg zu mir selbst, der beginnt auch damit, Dinge loszulassen, auch alte Bilder und Vorstellungen loszulassen. Und das kann eine große Erleichterung sein, festzustellen, wer man nicht ist oder wer man nicht mehr sein muss. Das kann eine große Erleichterung sein, festzustellen, wer man nicht ist und wer man nicht mehr sein muss. Dadurch wird viel Energie frei und das Leben entkrampft sich. Indem ich aufhöre, mich nicht ständig selber fertig zu machen, nicht ständig selber zu kritisieren, auf mich selber ständig rumzuhacken, so darf ich nicht sein, ich sollte aber, ich müsste mal, sondern einfach mal mitfühlend mit sich zu sein. Mit sich selbst umzugehen und sich einzugestehen, das bin ich einfach nicht, das entspricht mir nicht. Wir haben vielleicht gedacht, dass wir zu den Menschen gehören, die immer zu Unbekannten ganz schnell Kontakt finden und merken dann vielleicht, naja, eigentlich umgeben wir uns viel lieber mit vertrauten Menschen. Oder wir haben vielleicht gemerkt oder gedacht, ja, wir sind voll der Teamplayer und stellen dann mit der Zeit fest, eigentlich arbeite ich viel lieber unabhängig von den anderen. Und wir wünschen uns vielleicht flexibel zu sein, stellen aber fest, dass wir mit spontanen Aktionen und Veränderungen eigentlich gar nicht so klarkommen. Und das sind vielleicht sehr allgemein gehaltene Beispiele, auch vielleicht oberflächliche Beispiele, aber die verdeutlichen, dass wir Verhaltensweisen haben, die uns eigentlich eine Menge Kraft kosten, die uns selbst wehtun, die eine Menge Schmerz bereiten, die uns zeigen, dass es ungesund ist, ständig gegen sich zu arbeiten, ständig von sich Dinge zu erwarten, die uns von Natur aus gar nicht gegeben sind. Und trotzdem fühlen wir die Unterhaltung am Kaffeeautomaten, obwohl wir Smalltalk eigentlich nicht lieben. Einfach, weil wir dazugehören wollen, einfach, weil wir auch das Bedürfnis haben, zu einer Gruppe dazuzugehören, weil wir uns nicht ausschließen wollen, weil wir nicht alleine dastehen wollen. Und ich glaube auch, wer aufhört, sich zu verbiegen und anfängt, mehr ein Leben zu leben, was sich entspricht, der geht das Risiko ein, auch nicht dazuzugehören. Und ich merke das auch, ich stoße auch Leuten vom Kopf, wenn ich nach 3-4 Stunden sage, es war schön, aber ich gehe jetzt einfach wieder. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass sich dann die Gespräche auch nicht so verkrampfen, wenn ich länger bleibe. Und die Zeit, die ich da bin, die investiere ich mich gerne. Zu mir selbst zu finden, das bedeutet, ein Leben zu leben, das mir zutiefst entspricht. Es bedeutet, authentisch zu leben, mir selber zugewandt zu sein, mich selbst nicht im Stich zu lassen. Und um ein Missverständnis noch auszuräumen, Selbstliebe hat nichts damit zu tun, permanent und stets in jedem Moment von sich begeistert zu sein. Wir haben schlechte Momente, wir fühlen uns mies, wir haben Tiefschläge, wir finden uns auch manchmal richtig doof. Aber genau das umfasst Selbstliebe eben auch, sich auch in dieser Tiefe vollständig anzunehmen, mit den Sonnen- und mit den Schattenstunden. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Vorwurf, ja, aber das ist doch zu egoistisch. Du denkst ja nur an dich. Und ich glaube, dieser Vorwurf ist berechtigt und der Grat ist auch schmal, dass man sich zu sehr nur mit sich beschäftigt oder zu viel nur mit anderen. Und trotzdem würde ich sagen, bin ich zuerst mit mir 24 Stunden am Tag zusammen und nicht mit den anderen. Ich bin zuerst mit mir 24 Stunden am Tag zusammen. Ich darf mich erstmal um mich kümmern, bevor ich mich anderen zuwende. Und ein Beispiel aus dem Flugzeug verdeutlicht das vielleicht nochmal. Da heißt es, wenn ein Druckabfall einsetzt, dann setze dir zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann deinem Nächsten und dann dem Kind neben dir. Es ist nicht so schlau und völlig in Panik auszubrechen, versuchen, die Sauerstoffmasken von der Decke zu reißen und jedem aufzusetzen und dabei vielleicht selber wegzuklappen. Und ich muss ehrlich sein, ich habe dasselbe jahrelang nicht verstanden, warum in dieser Reihenfolge. Bis es bei mir sozusagen Klick gemacht hat und ich gemerkt habe, ich bin erst fähig zu handeln, wenn ich mich selbst versorgt habe. Das Kind neben mir, das schafft es auch noch 3 Sekunden ohne Sauerstoff auszukommen. Und ich kann das auch mit einer negativen Analogie veranschaulichen. Wenn ich entschließe und sage, ja, ich will mich jetzt um andere Leute kümmern und dann kommen Leute zu mir, die mit sehr viel Negativen beladen sind. Und wenn ich da nicht sozusagen ein Stück Raum auch mitbringe, ein Stück Reflexion, ein Stück weit auch spüre, die Prozesse, die der andere durchmacht, die Schmerzen, die der andere erlebt, dass ich eine gewisse Weite und eine gewisse Liebe mitbringe. Das heißt nicht, dass ich alles durchlebt haben muss, womit der andere zu mir kommt. Aber wenn ich sozusagen gar keinen Raum bieten kann, dann, glaube ich, schrecke ich davor zurück, ah, der andere, der ist so schlecht drauf und ist ganz betrübt und hoffentlich werde ich jetzt nicht auch ganz betrübt und zieht mich total runter. Da kann ich gar keinen Raum für bieten, da kann ich auch nicht die Verantwortung übernehmen, die es dafür braucht. In der Trauerarbeit sagt man auch, wenn man selber einen Todesfall hat, den man verarbeiten muss, dann soll man die Trauerarbeit unterbrechen, weil ich erst mit mir klarkommen muss. Das ist so ein schönes Beispiel oder so ein schöner Gedanke auch von Selbstfürsorge. Ich bin erst fähig zu handeln, wenn ich mich selbst versorgt und kennengelernt habe. Und deshalb seid bitte egoistisch. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Liebe deinen Nächsten, Verantwortung für den anderen. Dich selbst zu lieben ist, glaube ich, kein destruktiver Egoismus, sondern ein großes Geschenk, das du deinen Mitmenschen machen kannst. Ein Mensch, der gut für sich sorgt, entkrampft sich und erlaubt dadurch auch allen anderen, sich zu entspannen. Er strahlt eine gewisse Gelassenheit aus, weil er für sich selbst einen Innenraum gefunden hat, in dem er zu Hause ist. Was meine ich damit? Ich meine, wenn du dich achtest, kannst du gar nicht anders, als auch deinen Mitmenschen mit Achtung zu begegnen. Wenn du dich verstehst, verstehst du die anderen. Wenn du dich findest, kannst du ihnen zum ersten Mal begegnen. Und damit ist vielleicht auch dieses Maß gemeint, von dem Jesus spricht. Wenn ich mich annehme, kann ich die anderen annehmen. Und ich kann das auch negativ sagen. Wenn ich was ständig gegen mich habe, habe ich auch was gegen die anderen. Wenn ich nur an mir herumnörgel, nörgel ich auch an den anderen rum. Und diese 3 Punkte, meine Bedürfnisse erforschen, ehrlich zu sein, aufhören, gegen mich zu kämpfen, das kann ich jetzt auch auf mein Umfeld analog übertragen. Wenn ich also gelernt habe, was meine Bedürfnisse sind und dass ich überhaupt erstmal welche habe, dann weiß ich auch, dass der andere auch Bedürfnisse hat. Und hier beginnt Verantwortung. Ich kann anfangen, dafür vielleicht einen achtsameren Blick zu entwickeln, zu schauen, was tut dem anderen gerade gut, was braucht der andere, ohne ihn zu bevormunden. Und ich entbinde gleichzeitig mein Umfeld von der Verantwortung, für mein Glück zu sorgen. Die anderen sind nicht mehr in dem Maß für mich und für meine Bedürfnisse verantwortlich. Ich höre auf, meine Beziehungen, meine Freundschaften, meiner Familie vielleicht hohe Erwartungen entgegenzubringen, die sie mir zu erfüllen haben. Ich höre auf, mein Glück so sehr in anderen zu suchen und mich davon abhängig zu machen. Ich höre auf, meinen Partner um Liebe anzubetteln, nur damit es mir gut geht. Wenn ich gelernt habe, ehrlich mit mir zu sein, dann kann ich auch ehrlich mit anderen sein. Und das heißt, ich kann auch anderen den Spiegel vorhalten und ihre blinden Flecken zeigen. Und ich kann einfach sagen, ja, weißt du, das schätze ich mega an dir. Und das kostet mich Kraft. Das fordert mich heraus, das ist einfach mühsam. Ich kann Schönes und Schwieriges in der Beziehung ansprechen. Und wenn ich das schaffe, dann verhelfe ich dem anderen ja auch zu viel mehr Selbsterkenntnis. Wir können das auch gemeinsam teilen. Wir sitzen im selben Boot. Ich merke, der andere hat auch seine Schattenseiten. Und auf dieser ehrlichen Ebene, da kann was in der Tiefe entstehen. Da kann mehr Vertrauen und mehr Annahme wachsen. Wenn ich mich traue, ehrlich zu sein, dann lade ich gleichzeitig den anderen ein, auch ehrlich zu sein. Da wird nichts mehr performt, da wird nichts mehr schön geredet, da werden die Masken einfach abgelegt. Und das schafft eine große Erleichterung. Und ich kann aufhören, gegen die anderen zu arbeiten, den anderen per se als Feind zu sehen, als Konkurrenten, der mir irgendwie schaden will, dem mir am liebsten nochmal eine reinhauen möchte, weil er immer besser dasteht als ich und die Sachen immer toller macht. Ich habe zu mir selbst gefunden und die anderen stellen dann in dem Maß keine Bedrohung mehr für mich dar. Und ich lerne auch genauer hinzusehen. Ich kann auch sagen, hey, der andere ist gar nicht mehr so sehr mein Feind oder ist per se mein Feind, sondern der andere ist auch als Mann Mensch, zu schauen, mit wem arbeite ich hier eigentlich gerade zusammen? Was bringt der mit für Fähigkeiten, für Schwächen, für Gaben? Was ist dessen Geschichte? Das heißt, wenn ich gelernt habe, für mich zu sorgen, dann kann ich umso mehr für andere sorgen. Dann kann ich umso mehr für andere sorgen. Ich kann einen umso sensibleren Blick für andere entwickeln, was sie gerade brauchen. Und ich kann großzügig und verschwenderisch sein. Nicht nur vielleicht mit meiner Zeit, sondern einfach auch mit anderen Ressourcen. Ich kann vielleicht andere finanziell unterstützen. Oder ich kann andere teilhaben lassen an meinem Netzwerk, an meinen Kontakten. Wenn ich gelernt habe, für mich zu sorgen, dann kann ich umso mehr auch für die anderen sorgen. Aber wir beginnen eben erst mit uns und dann öffnen wir unser Herz für die anderen. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, praktische Schritte. Und ich formuliere das jetzt nochmal vielleicht stärker auch im Du, weil ich dich ansprechen und ermutigen möchte. Und ich weiß auch, das ist auch schwierig zu sagen, jetzt mach das und nimm dir viel Zeit dafür. Wir sind alle eingebunden, wir sind irgendwie Mutter mit zwei Kindern und berufstätig. Und es geht jetzt einfach mal darum, im Kleinen anzufangen. Und das hilft vielleicht auch für diejenigen, die sich bisher gefragt haben, ja, wie kann ich denn mich überhaupt wertschätzen? Wie geht denn das? 3 Punkte dazu. Erstens, nimm dir Zeit, dich selber besser kennenzulernen. Es geht tatsächlich damit los, man muss sich Zeit nehmen. Einfach, was heißt das? Wer bin ich? Und vielleicht hilft da, und ich weiß, das muss man auch mit Vorsicht genießen, ein Blick in die Kindheit. So, was habe ich vielleicht als Kind gerne gemacht? Bin ich gerne Trampolin gesprungen? Was hindert mich daran, in eine Trampolinhalle vielleicht zu fahren? Bin ich gerne in die Natur gegangen? Okay, dann kultiviere ich das wieder und gehe mehr an die Natur. Sich zu fragen, bei welchen Tätigkeiten und in welchen Situationen bin ich ganz ich selbst? Wo bin ich ganz in mir, mit mir im Einklang, wo die Dinge nur so aus mir herausfließen? Und sich dabei immer wieder zu fragen, was will ich wirklich, wirklich, wirklich? Was will ich privat und was will ich beruflich? Andere zu fragen, was ist typisch für dich? Mal so eine Fremdeinschätzung zu bekommen. Man kann auch einen Persönlichkeitstest machen. Wir haben damals im Leitungsteam im Projekt Kirche den Bergman-Test gemacht. Der ist sehr umfangreich, aber die Ausfüllung dauert nur so eine halbe Stunde. Und das hat uns tatsächlich einander näher gebracht. Das hat sehr viel Transparenz geschaffen. Und den Bergman-Test verwende ich heute noch für mich und das bestätigt mich einfach auch in meiner Person, wie ich bin, in meinen Fähigkeiten, aber es eröffnet mir auch neue Horizonte. Ich kann auch anfangen zu meditieren. Meditation hilft einfach, mich selber besser wahrzunehmen, mich selber besser zu spüren, ein Körpergefühl für mich zu bekommen, zu merken, wo bin ich verspannt, was schmerzt, warum schmerzt es, auch einen besseren Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen. 2. Reflektiere deine Freundschaften, deine Beziehungen. Schau dir mal deinen Freundeskreis an. Gibt es da Menschen, die dir vertraut sind? Was macht diese Vertrautheit aus? Kann man das wieder mehr kultivieren? Kann man das wieder mehr genießen? Was hast du von anderen gelernt? Was möchtest du mit anderen noch erleben und teilen? Und welche Freundschaften setzt du vielleicht nur noch aus Tradition fort und aus Pflichtgefühl? Auch da Verantwortung zu übernehmen, den anderen zu treffen und ehrlich zu sein und zu sagen, du, wir hatten unsere Zeit, aber ich glaube, das ist vorbei und ich ziehe jetzt weiter und ich will mich mehr in die bestehenden anderen Freundschaften investieren. Wenn du keine vertrauten Personen um dich herum hast, zu überlegen, mit wem könntest du eine solche Beziehung eingehen? Welche Schritte sind dafür notwendig? Gibt es Menschen, die gut vernetzt sind und die dich teilhaben lassen an ihren Kontakten? Dritter Punkt, nutze konkrete Angebote. Wie im PK zum Beispiel das Gesprächsangebot Redezeit, wo man einfach kommen kann, wo man einfach erzählen kann, das muss gar nicht schlimm sein, da muss nicht die Oma gestorben sein, das kann einfach mal eine ganz banale Situation sein. Man darf kommen, wir nehmen uns Zeit, wir arbeiten das gemeinsam durch oder wir reflektieren es einfach mal von außen. Das kann helfen, auch so einen Blick von außen zu bekommen. Und es einfach mal mit jemandem zu besprechen und durchzuarbeiten. Und dann kann man auch wieder gehen. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte zum Schluss nochmal dieses Bild reinholen, von dem Jesus ganz am Anfang spricht. Er spricht ja alle Beziehungen eigentlich an. Er spricht die Beziehung zu Gott an, zu mir und zu meinem Nächsten. Das ist so eine Art Dreiklang, wie ich finde. Denn ich bin der tiefen Überzeugung, wenn ich mehr und mehr ein mir entsprechendes Leben führe, dann führe ich eigentlich ein zutiefst religiöses Leben. Dann lebe ich genau das aus, was mir entspricht, was in mir drin ist. All die Gaben, all die Fähigkeiten bringe ich raus und können sich entfalten. Und damit gebe ich was zurück oder ich ehre damit Gott. Das ist mein Ausdruck, meine Liebe zu Gott. Und ich kann mich einsetzen für die anderen. Ich kann teilhaben an meinen Ressourcen. Ich kann einladen, auch gelassen zu sein mit sich selbst. Und deswegen haltet eure Liebe nicht mehr zurück. Und das ist schon alles. Amen.